So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu unserem Live-Interview am Telefon. Da haben wir Sabrina Beuel, eine liebe Freundin und Aktivistin in der Trans-Szene. Hallo Sabrina, herzlich willkommen bei uns.
Ich höre gerade mein Echo ein bisschen, aber das kriegen wir wohl hin.
Ja, ich glaube, du musst das Radio dazu einen kleinen Tick leiser drehen. Hallo Sabrina.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freu mich auch. Es ist ein bisschen anders. Ich hätte euch auch lieber gesehen heute Abend in dem stürmischen Hamburg. Aber ich bin so froh jetzt, dass ich nicht raus muss.
Oh ja, wir haben uns auch bis den Weg ins Studio hart erkämpft.
Ja.
Wir wären fast umgeweht worden, ne?
Ich habe an euch gedacht.
Und wie an dich?
Ich habe eine ganz kurze Frage. Ich bin von zwei Ankes angeschrieben worden gestern. Und um denen zu erklären, was dieser Text von eurer Sendung denn bedeutet. Hauptsache nicht Anke.
Ja, das habe ich gerade im Podcast eben schon erklärt. Anke Engelke hat einen Podcast, der in dem sie gesagt hat, dass sie ihren Namen nicht ändert, dass sie den Namen gerne ändern würde. Und es ist egal, Hauptsache sie heißt nicht Anke. Da kommt das her.
So, dann wissen die zwei Ankes jetzt auch Bescheid. Die hören nämlich, glaube ich, auch zu.
Wunderbar, dann haben die das ja eben auch schon gehört. Sag mal, Sabrina, du hast Sexarbeit gemacht in deinem Leben. Kannst du uns erzählen, wie es dazu kam?
Ja, wenn man Sexarbeit auch mit Striptease und Nachtleben verbindet, ja. Gezwungenermaßen, ich bin ja schon ganz früh aus einem kleinen Dorf in der Nähe vom Westerwald weggegangen mit 16, weil ich halt anders war als der Norm entsprechend und fand da ganz früh raus, ich habe da nichts zu suchen und die wollten mich da wohl auch nicht. Und so habe ich dann auf ihr wegen die schöne Stadt Hamburg kennengelernt und auch andere Menschen, die so wie ich fühlten oder jetzt fühlen, Transsexuelle und war das erste Mal ganz erstaunt, ich bin nicht alleine auf der Welt mit meinen Gefühlen und mit meinem Denken. Ja, und musste auch überleben und habe dann auch schon mit 17 auf der Bühne, auf der Großen Freiheit, in diversen Kabarets, die es ja jetzt nicht mehr gibt, gab es da früher, getanzt und habe da als Sandy Jackson Shows gemacht und um zu überleben und auch mich kennenzulernen und auch die Welt kennenzulernen. Und für eine junge Person war das alles neu und groß und fühlte mich da auch irgendwie geborgen, ne?
Ja.
Ja.
Ja, vielen Dank fürs Teilen. Also ich finde, dass gerade Sexarbeit in der Trans-Community, vor allem auch Trans-of-Color-Community, also der Transpersonen, die nicht weiß sind, eine große Rolle spielen.
Und auch viele Migrantinnen, und die hier in die gelobten Länder kommen, weil in ihren eigenen Ländern sie verfolgt wurden, beziehungsweise in Knast kamen oder auch umgebracht wurden. Und die natürlich auch ihre Familien unterstützen müssen und da mussten. Das muss man ja auch nicht vergessen. Ich hatte das Glück, ich konnte für mich alleine sorgen, von dem Geld, was ich verdient habe, für mich alleine sorgen. Aber viele andere, Mädchen aus Thailand zum Beispiel oder Südamerika, die hatten das ein bisschen anders, ne? Mhm.
Sag mal, viele haben ja auch ein sehr negatives Bild von Sexarbeit.
Natürlich. Und das muss sich ändern und das ändert sich ja auch und das ändert, hat sich ja auch in den, ich habe das vor 40 Jahren gemacht, einfach um zu überleben, weil es für Menschen wie mich als Transsexuelle auch keine Arbeit gab. Du kriegst, wenn du nicht Eltern hattest oder die Kohle hatten, die ein Geschäft einrichten konnten oder dass du irgendwas machen konntest, dann wurdest du ins Nachtleben verfrachtet und ins Ghetto, ne? Und ins Nachtleben halt, dann fing der Abend um 8 Uhr an und hörte dann morgens um 6 Uhr auf und tagsüber war nicht viel, ne?
Ja, aber sag mal, findest du nicht auch, dass Sexarbeit etwas total Bestärkendes und Empowerndes sein kann? Also ganz oft ist ja auch der Fokus darauf, wie sehr Menschen unter Sexarbeit leiden.
Natürlich, weil es einfach auch diskriminierend ist und wenn Menschen, solange solange sie das freiwillig machen, ne? Das ist immer ein Unterschied. Das ist, wenn ja auch viele bezwungen und Sexarbeit hat ja auch dieses Zuhälter-Ding noch und die sich ja jetzt nicht mehr Zuhälter nennen, sondern sind ja Immobilienhändler, die Wohnungen vermieten und alles. Das hat nur einen anderen Namen gekriegt. Und das ist ein Milliardengeschäft und was da alles drin sitzt. Aber an sich, wenn Menschen sich prostituieren und damit Geld verdienen, dann finde ich das voll okay. Und das muss auch rechtlich abgesichert sein. Ne?
Sabrina,
in Holland zum Beispiel, Amsterdam, Red Light District, da gehen normale studierende Frauen abends hin, machen ihr Licht an und machen es wieder aus und gehen wieder nach Hause und haben da keine Gewalt und werden auch geschützt.
Ja, verstehe.
Mehr als hier, ne?
Ja. Sabrina, was können wir alle, die Menschen, die uns zuhören, die gesamte Community, die Menschen insgesamt, tun, um SexarbeiterInnen zu unterstützen und die Stigmatisierung kleiner machen und den Wert von Sexarbeit zu zeigen?
Na, einfach nicht diskriminieren und diesen verlogenen Double Standard auch mal aus dem Kopf kriegen, dass immer die Frauen dran schuld, weil jemand Sex miteinander für Geld hat. Das ist eine Dienstleistung und gut. Und wenn Menschen das können und sich selbst damit auch nicht klein machen, finde ich das doch toll.
Ja, wie stehst du zum nordischen
ja
Modell?
Nötig, das ist ja auch nötig, glaube ich, weil Männer haben halt ihren Trieb, Frauen haben ihren Trieb. Ja. Wieder in Amsterdam, da gibt es zum Beispiel Männer, die da sitzen für Frauen. Hier, wo gibt es denn hier Puffs für Frauen? Oder Dienstleistungen für normale Frauen, für hetero Frauen gibt's kaum. Ne, das ist immer nur verrufen, das machen Männer und Freier und das ist dann auch was. Nee, das ist 90% der Männer gehen, wir waren alle schon im Puff. Da ist was Schlimmes dran.
Ja. Wie stehst du zum nordischen Modell?
Bitte?
Zum nordischen Modell. Kannst du da vielleicht ein paar Worte zu sagen?
Nee, nicht viel.
Okay, also die MSPD und auch andere Parteien wollen ja das nordische Modell für Deutschland nutzen, also dass Sexarbeit zu nutzen unter Strafe steht, also wie in Schweden und anderen skandinavischen Ländern.
Ich glaube, das geht nach hinten los, ne?
Ja.
Weil wo sollen die Männer ihren Saft lassen? Wo ihren Kopf lassen? Wo die Frauen, ne?
Ja, danke.
Ne? Naja, also ich finde, grundsätzlich bringt ja ein Verbot immer nur, dass entsprechende Arbeit dann einfach illegalisiert wird. Aber sie ist halt
natürlich, geht in den Untergrund.
Genau, deswegen kannst du uns vielleicht nochmal sagen, warum denn Sexarbeit so wichtig ist und vor allem, ob sich denn deine Haltung zur Sexarbeit im Laufe deiner Jobkarriere verändert hat?
Naja, du bist mittlerweile, du kannst dich versichern, das war alles früher. Wenn du irgendwo was hattest, es geht auch um Geschlechtskrankheiten, es geht um Sozialisation, es geht um den Respekt vor der Frau und so weiter. Und das ändert sich doch auch mit den Jahren und nur im Hinterkopf habe ich immer Diskriminierung und diese Frauen sind schlecht und die müssen aus dieser Misere rausgeholt werden, ne, damit die vernünftige Arbeitsplätze haben, dass das auch gesichert ist ich habe das alles ein bisschen, ich habe ja auch in Amsterdam gelebt als Domina, ich habe das auch, das habe ich ja auch nachher gemacht, weil ich dachte, naja, zum Tanzen wirst du langsam zu alt und das war dann macht man was anderes, ne? Und mittlerweile mache ich das auch nicht mehr bin seit 16 Jahren beim großen Beschäftigungsträger hier in Hamburg und mache was ganz anderes, ne? Das ändert sich mit der Zeit. Aber bitte, Menschen müssen ihre Rechte haben, die müssen ihre Rechte kennen und die müssen nicht diskriminiert werden. Das ist eigentlich alles, ne?
Ja, da hast du recht. Du, Sabrina, ich danke dir. Ich würde einmal ganz kurz unseren HörerInnen einen kleinen Song unter die Nase reiben. Der ist von Kerosin
95. Ja, und mir 95. auch bitte. Ich habe den eben auch genossen.
Der ist von Kerosin 95, der heißt Futter. Und es geht darum, dass vor allem Transpersonen, die sehr lange, zum Beispiel im Musikbusiness, aber auch in jedem anderen Business eigentlich nicht sichtbar waren, endlich die Bühne bekommen, die sie verdienen. Genauso wie du, wie wir. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Danke.
Über der Stadt, macht mal Lärm, Kerosin hebt ab, mit dem Album in den Charts, du hast keinen Bock, aber ich hab Spaß, ja, ich gönne mir die Bühne, so wie du seit 1000 Jahren, und ich nehme dir deinen Platz weg, du bist jetzt nicht dran mit Sprechen, hab genug von deinen Texten, die schon lange mehr keine Flaschen, glaube du brauchst was Neues zum Essen, Bruder hat Hunger, ich hab Futter, für dein Brain bei mir gebunkert, komm mal runter, werd mein Mutter, ich ruf an bei deiner Mutter, weil du Junge braucht Zucker, komm mal klar, denn es wird bunter. Ich hab dein Ego so weich wie Butter. Laberst viel, aber nix ist drunter. Nix ist drunter, 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 nix ist drunter. Kerosin glitzert, du zusammenzittern. Spürt ihr es beben wie ein Gewitter? Bin ich im Rage, dann wird das bitter. Bist du im Weg, dann wird das bitter. Hast du Angst vor meiner Art? Bist du jealous auf meinem Bart? Wärst du auch gern mal so zart? Und wärst du auch gern so knallhart? Ich weiß, du musst dich schämen, hab keinen Bock auf deine Tränen, weil du mir immer so begegnest. Ey, du hast keinen Respekt, du verachtest mich komplett, und dafür mach ich dich so lange runter, bis du es checkst. Euch an Kerosin am Gas, 180 km/h. Kriegst du Stress oder kommst du klar? Mach dich locker, komm entspannt. Du wirkst Dinge wie so verkrampft. Bisschen Kontra ist doch Wahn. Jetzt sind die besseren MCs dran. Ja, bis zum Donnern. Du zum Stottern, ich am Kontern, ich am Chillen. Weil ich weiß, das macht mich stronger. Ja, ich gönne mir ein Eis. Rieche bei dir und deine Mackern den Scheiß. Sorry, not sorry, alle am Crying. Nix gehört euch, alles ist meins. Alles ist meins.
Yay! Oh Gott, ich liebe diesen Song. Sabrina, bist du noch da?
Ich höre euch.
Sehr gut. Du, wir sind ja jetzt hier, weil es ja ein Trans-Podcast ist. Das heißt, wir müssen ja auch ein bisschen, oder wir müssen natürlich nicht, wir wollen, weil wir den Raum bekommen haben, über Transsein und Transition sprechen. Und ich wollte dich fragen, möchtest du ein bisschen teilen, wie denn dein Weg zur Transition war und dein Weg zum Frausein und wie dein Verhältnis dazu jetzt ist?
Ich muss das immer, das war immer übergangslos bei mir. Ich weiß noch eine Szene, das hatte mir meine Mutter auch dann nochmal erzählt, dass ich mit 4 Jahren im Schlafzimmer meiner Eltern vorm Spiegel stand mit der Schere und wollte mein Piepmatz, den ich dann noch abschneiden. Und habe eigentlich immer nie das Verlangen gehabt, einen Penis zu haben, das war für mich ein Ding, das gehörte da nicht hin. Und dafür habe ich eigentlich mein Leben lang gekämpft. Das heißt, als ich dann mit 12, 13 in die Pubertät kam, war das für mich ganz normal. Ich war kein Junge. Und das hat natürlich im Westerwald oder am Rande des Westerwalds keiner verstanden. Ne? Und das war sehr schrecklich. Meine Eltern haben das nie begriffen. Ich glaube, meine Mutter bis jetzt noch nicht richtig. Mein Vater hat Gewalt ausgeübt. Ich habe in einer wirklich gewalttätigen Familie gewohnt und habe das dann auch nicht mehr ausgehalten. Dann kam meine eigene Sexualität und das eigene Denken in der Pubertät, wo willst du hin oder was, das war für mich eigentlich selbstverständlich. So, und dann war ich ja froh, dass ich in Hamburg die ersten Transsexuellen gesehen habe, die auch so waren wie ich. Und habe dann Hormone genommen, die hast du dir beim irgendeinem Arzt geben lassen für 5 Euro und in Mengen auch, das wäre heute gar nicht mehr nachvollziehbar und auch sehr ungesund, glaube ich. Aber das war auf St. Pauli oder da, wo ich Usos, das war normal. Ne? Mhm. Und du bist ins Nachtleben gegangen, das war für mich normal und ich hätte mir es auch anders gewünscht. Und ich weiß noch eine Szene, ich war auf dem Gymnasium in Dillenburg und da hat mir dann der Direktor gesagt, keine Freaks auf der Schule. Und dann habe ich das natürlich geglaubt und bin dann weggelaufen. Ne? Vor mir selber auch. Und mich dann auch eingeholt, Gott sei Dank.
Sabrina, was hättest du dir denn gewünscht, weil du gerade gesagt hast, was ich mir gewünscht hätte?
Naja, schon erstmal dieses ganze Leben, weil ich habe dieses Leben eigentlich nicht so gerne gehabt auf St. Pauli. Aber das war für mich ja eine Gewöhnung. Ich war dann der Paradiesvogel und du wurdest ja auch anerkannt von Männern. Du hast viel Geld verdient, das war die eine Seite. Und gewünscht hätte ich mir wahrscheinlich ein Leben der Norm als heterosexuelle Frau aufzuwachsen und vielleicht eine Familie oder Kinder zu haben und vor allen Dingen eine vernünftige Schulausbildung. Ne? Mhm. Wurde mir alles verwehrt. Oder ich habe mir dann auch selber verwehrt, ne? Weil ich dachte, du gehörst da gar nicht hin. Und das war eigentlich immer mein Ziel, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Und ich habe immer durch Transsexuell, nachher auch mit HIV, da kommen wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, am Rande der Gesellschaft gelebt, was ich nie wollte, sondern immer ein Teil der Gesellschaft zu sein, was ich ja jetzt bin. Ne? Oder das, was ich mir darunter vorstelle.
Ja, oder das, was du dir vielleicht sogar erkämpft hast. Ne? Also,
ja, und da war ich eigentlich immer Kämpferin. Und da denke ich auch immer an Menschen, denen es ähnlich wie mir ergangen ist oder auch noch ergeht, dass die halt nicht die Kraft haben. Und zeitweise hatte ich auch nicht die Kraft. Ich habe auch einen Suizidversuch hinter mir und gesagt, was soll denn der Scheiß hier? Ne?
Ja, aber also ich weiß, dass in der Trans-Community, in der ich handel und jetzt bin, die natürlich vor allem darauf fußt, dass deine Generation sich die Rechte, die wir jetzt haben, natürlich erkämpft hat, ja, dass es auch sehr viel positive Seiten von Transseiten gibt und sehr viel Empowerment von Transseiten.
Wir hatten zu der Zeit noch einen transsexuellen Gelüst, was jetzt noch schlimmer ist, als das jetzt ist zur Zeit und es hoffentlich geändert wird oder ganz wegkommt. Da gab es noch eine kleine Lösung, da hattest du einen Frauennamen, aber du warst immer noch ein Mann im Ausweis und dann die Erklärungsversuche vor Behörden, du musstest dich jedes Mal rechtfertigen und du warst irgendwie immer von vornherein in einer Opferrolle. Ne?
Ja, und das hoffen wir uns natürlich mit dem nächsten Koalitionsvertrag endlich zu erkämpfen, dass dieses transsexuelle Gesetz komplett aus dem Grundgesetz verschwindet. Daniel, was möchtest du denn eigentlich noch dazu sagen?
Ja, ich habe noch Fragen an dich, Sabrina. Mich würde brennend interessieren, wie du den Unterschied, also zwischen der, wenn du auf die Trans-Szene, die Trans-Community von damals und von heute schaust, wo siehst du die Unterschiede? Was würdest du denken, war damals besser oder ist er heute besser oder eben einfach anders? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Ich muss dazu sagen, ich habe mich ja auch jahrelang nicht mehr mit der Trans-Szene befasst, weil ich dachte auch, oder ich denke auch, ich habe meine OP ja seit 30 Jahren hinter mir und lebe wie eine Hetero-Frau, ne? Aber ich kenne diese ganzen Schwierigkeiten. Was ich von früher noch weiß, ist, dass wir uns gegenseitig unterstützt haben. Ich habe viel mit Südamerikanerinnen zusammen gewohnt auch. Und da war das Leben untereinander. Man hat sich da unterstützt und natürlich immer dieses Ding, du musst eine vollkommene Frau werden. Das heißt, da waren auch OPs ohne Ende. Jeder hatte die Nase operiert und Augen und alles.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, ich war da auch immer ein bisschen mit Abstand. Ich hatte zwar meine Freunde, aber ich hatte dann auch mein zurückgezogeneres Leben im Privatleben, ne?
Ja. Thema HIV. Mhm. Du arbeitest ja im Bereich HIV-Prävention. Kannst du uns darüber ehrenamtlich kannst du uns darüber etwas schildern, was du da tust und wie ist die Arbeit? Womit hast du zu tun und was gibt es überhaupt diesbezüglich heutzutage noch zu tun?
Naja, ich habe ja nun, das ist ja auch allgemein bekannt, mir vor 30 Jahren diesen Virus auch noch eingehamstert und bin davon befallen worden. Und zu der Zeit war ja die Diagnose, du lebst jetzt noch nach der Diagnose noch 5, 6, 7 Jahre und dann ist Schluss mit lustig. Und dann am besten kaufst du dir einen Strauß Blumen, setzt dich schon mal auf den Friedhof und wartest, bis du dran bist. Und dann kamen Medikamente und Gott sei Dank und körperlich ging es dann besser, weil die Viruslast ist ja bei mir seitdem ich medikamentös behandelt, seit 10 Jahren unter der Nachweisgrenze. Ich bin im Grunde genommen gesünder als andere Menschen, ne? Also auch nachweisbar. Schlimm ist die Diskriminierung gewesen und Stigmatisierung, die ja immer noch vorherrscht und ich finde da auch über die sozialen Medien immer noch mehr angeschürt wird, was schrecklich ist, weil mir hat HIV nicht die Krankheit oder die chronische Krankheit an sich zu schaffen gemacht, sondern die Stigmatisierung und die Diskriminierung dahinter, die mich wirklich... Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Ne?
Das heißt, du...
Und dann habe ich irgendwann auch versucht, von der Hilfe, die ich über die AIDS-Hilfe hier in der langen Reihe zum Beispiel bekommen habe, vor 20 Jahren als Klientin noch, auch was zurückzugeben. Und halt auch gelernt, da kommt niemand an meine Tür, an meine Haustür und klopft und fragt mich, ob ich Hilfe, sondern ich muss dafür selber was tun. Das heißt, ich muss meine Rechte einfordern oder muss einfordern, was mir fehlt an Rahmenbedingungen.
Ja.
Ne? Das Einzige, was an meiner Haustür passiert ist, vor 30 Jahren, war ein großer Totenkopf, den mir Nachbarn an die Tür gemalt haben, mit raus.
Oh Gott.
Ja.
Ja, das heißt, du würdest auch sagen, dass wir noch... viel tun müssen, alle gemeinsam, um gegen auch diese Diskriminierung und Stigmatisierung
überhaupt,
vor allem
gegen
zu arbeiten, zu kämpfen.
Ganz genau. Und auch mehr Courage zeigen, wenn Unrecht getan wird und wir das sehen. Und ich habe so den Verdacht, heutzutage ist der Hass und gegen Minderheiten immer schlimmer.
Ja.
Solche Institutionen wie die AIDS-Hilfe oder soziale Träger, die sind so wichtig, gerade in dieser Zeit jetzt, um halt Menschen da zu unterstützen, wo es nötig ist. Und dass dann auch die fachlichen Stellen da sind und die auch handeln können.
Ja.
Halt den Menschen, dem es nicht gut geht, halt zu helfen.
Ja, da hast du absolut recht. Ich kann, also... natürlich aus einer Perspektive nur sprechen von einer Person, die mit 22 Jahren die AIDS-Krise natürlich nur aus der Serie Pose kennt und aus Geschichtsbüchern. Ja, und ich habe... Und
die meisten sind ja auch alle tot, die ich kannte. In den 80ern war das ein bisschen anders. Da waren ja... Da wurde man auch wie eine Sau durchs Dorf gejagt, wenn man es hatte, oder es wurde publik. Und deshalb haben auch, und auch heute noch, dass da viele Menschen, die sich den Virus eingefangen haben, nicht drüber sprechen, weil sie Angst haben vor Diskriminierung und Stigmatisierung. Ne?
Ja, und ich finde, ist extrem wichtig zu betonen, dass, also gerade ne, für die Queeren in meiner Generation ist das Thema AIDS gar nicht mehr so sichtbar und auch gar nicht mehr so relevant. Also ich war jetzt zum ersten Mal in der Casablanca zu einem Test auf HIV. Mhm. Das habe ich vorher noch nie gemacht, weil ich mich noch gar nicht damit befasst hatte.
Ja.
Und dann habe ich das zum ersten Mal gemacht und dann sind mir auf einmal AIDS-Werbungen, also Werbungen aufgefallen, wie sozusagen man die Diskriminierung im Alltag von Menschen mit HIV oder mit AIDS verringern kann, weil die meisten Menschen, wie du so schön gesagt hast, ja eigentlich finden, das Problem ist nicht die Krankheit an sich, sondern wie mit mir umgegangen wird, ne?
Genau.
Weil es ja auch sehr viel Stigmatisierung gibt,
genau,
von Queers, also dass sozusagen es eine queere Krankheit sei, was natürlich...
Na, die sind ja auch so triebig und selber dran schuld, ne, in Anführungsstrichen.
Genau, ja. Also da, ja, das ist natürlich, das läuft von selbst und da fragt man sich, was passiert da eigentlich? Und vor allem frage ich mich, wie ihr unseren nächsten Song findet. Unser nächster Song ist von Maya Glee Clementine.
Okay.
You are. Oh, Ugly Clementine. Sabrina, bist du noch da?
Ja, natürlich.
Sehr schön. Sag mal, Sabrina, du hast doch an einem Buch mitgewirkt.
Mhm.
Möchtest du einmal erzählen, was das ist, was das für ein Projekt ist und was da deine Rolle war?
Das war die ist leider verstorben. Das war die Dr. Elisabeth von Dücker, die mich mal angefragt hat, ob ich ein Teil von einem Buch sein möchte, was über Sexarbeit handelt. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Das war auch eigentlich so eine Verarbeitung über mein eigenes Outing und einfach so meinen Lebensweg ein bisschen zu erklären. Und der wurde dann in verschiedene Kapitel, also da haben Männer, Frauen, Sexarbeiterinnen, Sexarbeiter, Zuhälter, alle ihr Stricher, kleine Geschichten erzählt. Und ich war auch ein Teil davon. Und das war meiner Meinung nach 2000 und ich will jetzt nicht lügen, 10, 11, das meistverkaufte Buch, das beste Buch in der Frankfurter Buchmesse gewesen.
Oh, wow. Wie heißt denn das Buch?
Sexarbeit, eine Welt für sich.
Aha, okay.
Von Dr. Elisabeth von Dücker und noch einer Frau, aber da habe ich leider den Namen vergessen, weil ich da nie Kontakt mit hatte.
Naja, das kann passieren. Sag mal, Daniel, du hast doch auch noch eine Frage an Sabrina.
Ja, Sabrina, sag mal, was möchtest du unseren HörerInnen noch mitgeben? Hast du irgendetwas, was du gerne noch sagen möchtest?
Naja, erstmal allen Menschen, die so wie ich sexuellen Sachen betroffen sind, erstmal Stärke geben und Kraft geben und ihnen einfach sagen, ihr seid besonders und ihr seid toll und Vielfalt ist was Tolles. Ihr müsst eure Rechte einfordern und nicht zu Hause sitzen und warten, bis einer für euch das tut, sondern ihr seid auch gefordert, ihr habt auch Pflichten und nicht nur Rechte und ihr kriegen sollt einfach Kraft und Stärke. Und ich würde mir wünschen, eine Welt, wo niemand wegen seiner Sexualität, seiner Identität, seiner Hautfarbe, seiner Religion sich schämen braucht. Das würde ich mir wünschen.
Wunderbar, danke.
Du mal aus dem Stegreif.
Da gehen wir mit. Wir danken dir ganz herzlich für dieses Interview. Schön,
ja, das
dass
ist
du mit uns geworden bist.
Es war ein Vergnügen. Das wiederholen wir nochmal.
Das machen wir nochmal.
Wir haben noch so viel zu bereden.
Unbedingt.
Ich, ne?
Das machen wir.
Ich
vielen lieben
euch
Dank.
Bleibt gesund.
Ja, du vor allem
ja.
auch.
Und ja, Kopf hoch und immer kämpfen, ne? Das haben wir gelernt.
Das machen wir. Ui. Vielen Dank.
Das ist
tschüss, du Liebe.